Wow, ich fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank für den Lobpreis. Die haben sich, glaube ich, einen kleinen Applaus verdient. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht und Gedanken zu Gemeinschaft gemacht und dachte, das ist doch mal ein gutes Predigtthema für heute, weil wir auch einfach, weil ich sehr erlebt habe, dass unsere Gemeinde diese Stärke hat, Gemeinschaft zu leben, nahe aneinander zu leben. Und mir ist da ein Motto gekommen: Einer für alle, alle für einen. Wem ist das ein Begriff? Vielleicht mal melden. Wer hat das schon mal gehört? Nahezu alle. Wisst ihr, dass es so von den Musketieren das Motto ist? Wussten das die meisten so? Ja, wer kennt die Geschichte nicht? Die drei Musketiere. Der junge D'Artagnan kommt voller Ideale und frischem Elan nach Paris, um sich der ehrenvolle Garde des Königs anzuschließen. Aber voller Enttäuschung muss er feststellen, dass die Garde der Musketiere vom bösartigen Kardinal Richelieu aufgelöst wurde. Ich weiß nicht, inwiefern ich diese französischen Namen wirklich richtig ausspreche, aber das wird schon passen. Er schließt sich den verbliebenen Musketiere dann an, Aramis, Porthos und Athos, und gemeinsam kämpfen sie gegen diesen bösen Verschwörer. Es vereint sie, dieses eine Ziel, alles zu geben für den König, für das Volk, dass sie es schaffen, den König zu retten und ihr Land zu bewahren, das verdanken sie besonders ihrem Teamgeist, dieses Zusammenhalten. Und als verlässliches Team sind sie der Herausforderung mutig entgegengetreten, mit ihrem Motto: Einer für alle, alle für einen. Heute möchte ich mit euch zusammen entdecken, dass das auch unser Gemeindemotto sein könnte, auch wenn wir das nicht so dramatisch immer sagen müssen. Jeder darf vielleicht auch für heute für sich entdecken, warum das so das eigene persönliche Motto sein darf. Und ich habe einen Bibeltext uns mitgebracht, der steht in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7 bis 11. Und ich würde sagen, wir steigen da mal ein und ich lese das mal vor. Ab Vers 7. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Nun seid besonnen und nüchtern zu Gebeten. Vor allem habt beharrliche Liebe zueinander, denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Seid gastfreundlich zueinander ohne Murren. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so als Rede Gottes. Wenn jemand diene, so aus der Kraft, welche Gott zur Verfügung stellt, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Ehre und die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Anhand von diesen Texten werden wir entdecken, dass wir gerade in der Ausrichtung aufeinander und in der Ausrichtung auf Gott tiefe und stärkende Gemeinschaft erleben können. Und ich hoffe, dass das vor allem an drei Aspekten deutlich wird. Und der erste Aspekt ist gemeinsam statt furchtsam. Gemeinsam statt furchtsam. Diesen Brief, diesen ersten Petrusbrief, schreibt der Apostel Petrus an Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Und wenn man an die bedrückende Situation der Christen dort denkt, gibt das dem Brief noch so ein bisschen zusätzliche Aktualität und Verständnis. Die Gemeinden, die Petrus angeschrieben hat, befinden sich alle in der Situation, dass sie noch sehr jung sind und die Mitglieder als christliche Minderheiten mitten in so einer heidnischen Umwelt sind. Und die Botschaft von Jesus und ihre Entscheidung, nach seiner Botschaft zu leben, hat in ihnen einen tiefgehenden Veränderungsprozess gestartet. Sie wollen sich in ihrem Verhalten an dem orientieren, wie Jesus mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Und sie wollen Verhaltensweisen ablegen, die Gemeinschaft zerstören oder destruktiv sind. Dieser veränderte Lebensstil kam aber bei den Mitmenschen nicht so gut an. Es eckte an, dass sie nicht mehr alles mitmachen wollten. Und wir lesen von Bedrängnis, die sie deswegen erleben. Sie erleben vor allem verbale Gewalt, Verleumdung, Beleidigung, weil sie an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Aber später haben die Christen dann auch zunehmend mit physischer Gewalt zu rechnen, Verfolgung, Misshandlung bis auch zum Tod. Solchen bedrängten Christen will Petrus in diesem Brief und auch in dieser Stelle Mut machen. Er erinnert sie an die Gnade und die Treue Gottes, an die Hoffnung, die den Tod überwindet, und an Jesus Christus, der auch in seinem Leiden den Christen voranging. Außerdem zeigt er, welche Kraft in christlicher Gemeinschaft steckt. die gerade in solchen Zeiten Halt und Stärkung gibt. Und da wollen wir mal eintauchen und wir schauen uns direkt Vers 7 nochmal an. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Nun seid besonnen und nüchtern zu gebeten. Petrus leitet diesen Abschnitt ein mit der Erinnerung, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Die Christen, denen er das beschreibt oder erklärt, können sehr gut nachvollziehen, was er damit meint. Sie leben so voll in Bedrängnis und in Not, sie leiden und erleben Ungerechtigkeiten und erwarten auch, dass Jesus jeden Moment wiederkommt und dieses ganze Leid und der Ungerechtigkeit einem Ende setzt. Die etwas Älteren aus der Gemeinde hier heute werden vielleicht mit dem Thema Endzeit überdurchschnittlich viel anfangen können, behaupte ich einfach mal so. Vor etwa 30 Jahren und in der Vergangenheit auch immer wieder gab es ja einen regelrechten Endzeit-Boom unter Christen, wo man immer wieder Geschichten gehört hat oder Bücher gehört hat oder Aussagen gehört hat über die Endzeit. Vielleicht kennt ihr die Bücherreihe Left Behind. Kennt das irgendwer? Das ist so einer der erfolgreichsten Bücherreihen neben Harry Potter, aber auch Traktate, Vorträge, Predigten, Filme über das Ende der Welt, über die Offenbarung, ganz viele Spekulationen, weil diese Themen einfach so faszinierend sind. Und gerade so Pandemie und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine hört man aus christlichen Kreisen immer wieder diesen Ausruf, hey, das Ende ist nahe, die Zeichen sind da. Persönlich muss ich allerdings sagen, dass mich das Thema Endzeit eher weniger bewegt. Das ist so mein persönliches Empfinden. Ich lebe eher hier im Hier und Jetzt und nehme nicht unbedingt wahr, wie dieser Gedanke großen Einfluss hat auf meinen Alltag. Einigen, vielleicht auch speziell den Jüngeren, einfach meiner Erfahrung nach, wird es vielleicht ähnlich gehen. Aber was ist die biblische Sicht eigentlich darauf? Warum werden wir in der Bibel immer wieder an das Ende erinnert? Was will Gott uns damit sagen? Ist es ein Aufruf, wichtige Dinge nicht aufzuschieben? Ein Ruf umzukehren und Buße zu tun? Ein Ruf, sich neu auszurichten und Prioritäten zu setzen? Ist es eine Erinnerung, jeden Tag auf Erden als ein Geschenk Gottes zu sehen? Vielleicht wird es eine Mischung aus allem sein. Ich habe meine kleine Scherzfrage zur Endzeit vorbereitet. Was würde ein Asiate sagen, wenn man ihn fragen würde, ob er denn Angst vor dem Ende der Welt habe? Japanisch. Ja, ich weiß, war nicht so gut. Ja, es gab schon mal Besseres, es tut mir leid. Ich bin ja jetzt entpflichtet, also kann ich alles sagen, kann ich alles Scherze machen. Ja, aber ob das nahe und sichere Ende einen bewegt oder nicht, haben wir trotzdem alle etwas gemeinsam, auch mit den Christen damals. Mit Sicherheit kennt jeder von uns das Gefühl von Unsicherheit, von Zweifel und Gegenwind. Sei es in den Herausforderungen, denen man so im Alltag begegnet, in den Konflikten, mit denen man konfrontiert ist. Dinge, die man schwierig einordnen kann und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Der Blick in die Zukunft mit viel Ungewissheit. Vielleicht bei jungen Menschen die Zeit am Ende der Schule, wo man nicht genau weiß, was man mit seinem Leben machen möchte. Welchen Berufsweg möchte man einschlagen? Vielleicht für ältere Menschen der Gedanke, was macht man, wenn die Kinder nicht mehr zu Hause sind? Wie gestaltet man seinen Ruhestand? Und in dieser Situation hat der Text einen Weg parat. Seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Anfangs hat mich das so ein bisschen verwirrt, was besonnen und nüchtern eigentlich mit Gebet zu tun hat. Ich konnte da nicht direkt so einen tiefen Zusammenhang erkennen und vielleicht geht es euch auch so. Als besonnen verstehe ich so einen klaren Kopf haben. Ja, so einen klaren Verstand, klare Gedanken. Und nüchtern verstehe ich so als Gegensatz zu betrunken. So, oder betäubt sein vielleicht. Und ich finde es eigentlich ganz hilfreich, wenn man nicht wirklich weiterkommt, ist es manchmal hilfreich, das Ganze so vom Gegenteil zu betrachten. Und das wäre dann wohl verwirrt und betäubt zum Nichtbeten. Im Gegensatz zu nun seid besonnen und nüchtern zu Gebet. Ja, macht ungefähr Sinn. Und als ich mich so gefragt habe, was mich eigentlich zum Nichtbeten betäubt, hat dieser Satz ein bisschen Sinn ergeben. Ich erkläre es noch ein bisschen, keine Sorge. Ich erlebe, wenn ich so verwirrt und panisch, unsicher, ängstlich bin, dass es mir den klaren Kopf raubt. Und dass es mich davon abhält, mit Gott in Kontakt zu treten, ins Gebet zu gehen. Mir sind aber auch so Sachen gekommen, wie so getrieben von inneren Bedürfnissen und Sehnsüchten, so einen unklaren Kopf haben, so betäubt zu sein, der Drang nach Belustigung vielleicht und Unterhaltung, nach dem, was Spaß macht und das, was ich mir einrede, was ich gerade brauche. Aber hier zeigt Petrus eine ganz klare Alternative, mit einem klaren Verstand diese Dinge wahrzunehmen und sich für Gebet zu entscheiden. Zu entscheiden, sich auf Gott auszurichten und ihn gnädig und fürsorglich im Gebet zu erleben. Gemeinsam statt furchtsam ist bewusst zweideutig gewählt. Ich glaube sicherlich, dass das gemeinsame Gebet und das Gespräch so unter uns im Glauben viel fördert, gerade in Zeiten, wo wir viel Anfechtung erleben. Aber letztendlich entscheidend ist vor allem das gemeinsam mit Gott. Im Vertrauen auf Versorgung runterkommen und besonnen und nüchtern unsere Situation anschauen und dann im Gebet vor Gott kommen. Das ist der Weg, um gemeinsam statt furchtsam durchs Leben zu gehen. Den zweiten Aspekt möchte ich gemeinsam und heilsam nennen. Wir schauen uns Vers 8 an. Vor allem habt beharrliche Liebe zueinander, denn Liebe bedeckt eine Menge Sünden. Nun ruft Petrus zur geschwisterlichen Liebe auf. Petrus macht klar, dass die Liebe zueinander das innerste Wesen der christlichen Gemeinschaft ist und gerade diese durch tiefe Liebe verbundene Gemeinschaft Halt gibt und Sicherheit in der Bedrängnis. Und das ist ja auch, was wir oftmals erleben. So in stürmischen Zeiten, in Not und Verzweiflung sind liebende Freunde und Geschwister, die einen begleiten, meist der beste Trost. Also das ist ja auch so dieser Instinkt, auch in der Corona-Zeit, den man hatte, dass wenn man sich einsam und alleine gefühlt hat, dass man zum Telefon gegriffen hat oder dass man online sich irgendwie getroffen hat. Aber gleichzeitig scheint die geschwisterliche Liebe auch nicht unbedingt ein Selbstläufer zu sein. Sonst müsste Petrus sich die Menschen dazu ja nicht unbedingt ermahnen. Es läuft eben nicht alles unbedingt ideal. Und auch das erleben wir, dass wir in der Not, wo wir eigentlich Ermutigung von unseren Geschwistern oder unserer Familie haben wollen, das irgendwie nicht so erleben. Die das irgendwie nicht so wahrnehmen, was wir brauchen. Und dann kann man auch manchmal ziemlich tief enttäuscht sein. Darum will ich mit dieser Predigt nochmal neu ermutigen, gerade dann die Gemeinschaft zu suchen, beständig unseren Nächsten im Blick zu haben und uns immer wieder auf ihn auszurichten und sein Bestes und sein Wohl zu suchen als Ausdruck unserer Liebe und Solidarität. Auch hier war mir der Zusammenhang von Liebe und Sünde eher ein Rätsel und der Wortlaut erinnert vielleicht eher so an den Buddhismus, so Karma und so, dass so schlechte Taten mit guten so verrechnet werden und dann ist das irgendwie so die Balance, die man finden muss und wenn es dann zu viel Sünde ist, ist es schlecht. Das passt nicht so zum christlichen Glauben und zu den Aussagen der Bibel. Und ich bin in solchen Situationen dann ganz dankbar, dass man nicht nur einen Text sich anschauen muss, sondern auch zu anderen Texten innerhalb der Bibel greifen kann. Und mir kam da eine Stelle von Paulus in Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. Und ich lese die einfach mal vor, weil ich glaube, die sind ziemlich hilfreich. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Dieser Text zeigt uns eine Einstellung zueinander, die uns sagt, wie wir uns begegnen sollen und miteinander umgehen sollen. Ich habe da so vielleicht einen Konflikt vor Augen. Ein Christ, der immer wieder sündigt an seinem Nächsten und immer wieder so Frust hervorruft und bewusst oder unbewusst tut er dem anderen Unrecht und er verletzt ihn. Und dass das passiert, ist klar. Das ist in jeder Gemeinde so, das ist in jeder Familie so, das ist absolut normal. Und die Reaktion ist da oftmals, dass man so mit Misstrauen und Ärger und Frust und Abgrenzung zum Schutz darauf reagiert. Aber hier wird so ein bisschen ein anderer Weg gezeigt. Wir werden ermutigt, dem anderen mit herzlichem Erbarmen, mit Freundlichkeit, mit Demut, Sanftmut und Geduld zu begegnen. Wir werden herausgefordert, dem anderen zu vergeben Uns wird vor Augen gehalten, wie Gott uns auch so begegnet und trotz unserer Schuld gegen ihn uns mit Liebe begegnet und uns damit darin das beste Vorbild ist. So schafft es die Liebe, Sünde sozusagen zu bedecken, indem wir diesen Weg gemeinsam beschreiten, gerade im Umgang mit der Schuld, aneinander mit Langmut und Geduld sie zu begegnen. Und so überwinden wir sozusagen die Sünde. Sie schafft es, mit Konflikten und Sünde so umzugehen, dass es Gott gefällt. Mir ist so ein Beispiel aus meiner Teenagerzeit gekommen, mit meiner Mutter. Ich war ein sehr anspruchsvoller Teenager, würde ich einfach mal so behaupten. Ich hatte oft Ärger in der Schule, oft Ärger mit Freunden, habe mich auch ganz gerne mal gekloppt, habe öfters Anrufe von anderen, also ich nicht, sondern meine Eltern Anrufe, von anderen Eltern, von den Klassenkameraden von mir bekommen. Und das war für meine Mutter sicherlich nicht leicht. Und ich habe ihr immer auch ganz viel Kontra gegeben, ich war so ein bisschen Rebell. Und trotzdem hatte ich so eine Routine, dass immer nachts, also eigentlich bis ich 18, 19 war, zu meiner Mutter, also eigentlich ausgezogen bin, zu meiner Mutter, bevor ich schlafen gegangen bin, auch wenn sie schon geschlafen hat, nochmal reingegangen ist und mich zu ihr gelegen hat und sie umarmt habe. Es war immer so. Und tatsächlich war es dann auch so, wenn man raus feiern war und 2 Uhr morgens war, bin ich trotzdem noch zu ihr reingekommen, habe mich nochmal zu ihr gelegt, habe sie nochmal umarmt. So. Und einfach da mit ihr gelegen. Und sie ist mir immer total geduldig, obwohl ich sie geweckt habe. Das wäre für mich so, das könnte ich niemals machen, aber ich habe sie geweckt und sie immer so, hi, son. Übersetzt heißt das so, hallo, Sohn. Und hat mich herzlich aufgenommen. Und rückblickend war das so, glaube ich, ich habe am Ende des Tages immer gemerkt, dass mich vieles fertig gemacht hat, aber ich nochmal so richtig Liebe erfahren muss. Und ihre Art und Weise, dann mit offenen Armen mir zu begegnen, war so etwas, was mein ganzes schlechtes Verhalten und alles, was ich so anderen angetan habe oder alles auch, was ich meiner Mutter angetan habe, es hat das einfach überwunden. Und es war so heilsam für mich, dass ich am Ende meines Tages, auch wenn ich so viel Müll gemacht habe oder dummes Zeug gemacht habe, nochmal reingehen konnte und einfach eine Umarmung haben konnte. Ich mache das übrigens immer noch, wenn ich zu Hause bin. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Würde ich jedem empfehlen. Vielleicht nicht um 2 Uhr morgens, aber ich durfte erleben, wie dieser Weg wirklich in die Freiheit führt. Ja, Vertrauen schafft. Die eigene Sünde wird überwunden. Gemeinsam und heilsam. Auch das ist zweideutig zu verstehen. Gemeinsam streben wir nach einem gesunden und heilsamen Umgang miteinander. Und gleichzeitig zeigt uns Gott diesen Weg, lebt ihn uns vor und ist gemeinsam mit uns unterwegs auf diesem Weg der Liebe und Versöhnung. Immer wieder zeigt er uns auf wundervolle Weise, was passiert, wenn wir ihn in unsere kaputte Beziehungen mit reinbringen. Mein dritter Aspekt ist gemeinsam statt mühsam. Nachdem wir gesehen haben, wie sich die Liebe zueinander ausdrückt, werden uns dann noch weitere Anwendungen genannt. Vers 9, seid gastfreundlich zueinander ohne Murren. Ich habe das Gefühl, ich spreche das Wort die ganze Zeit falsch aus, oder? Murren. Das ist richtig, okay, alles gut. Gastfreundlichkeit. Das war in der Antike einer der höchsten Tugenden und Ausdruck eines guten Charakters. Kein Wunder, also dass es Petrus auch in dieser Stelle dazu ermahnt. Ja, und ich hoffe, dass ich das so sagen kann, so als Außenstehender. Ich sage das jetzt mal als Amerikaner. So, und auch jemand, der Erfahrung gemacht hat im Ausland, in Afrika und so. Gastfreundschaft in Deutschland. Ich würde nicht sagen, sie ist nicht da. Also sie ist ein bisschen speziell. Also so, und das war auch so mein Erlebnis in OWL. Ich würde niemals sagen, dass ihr nicht gastfreundlich wart. Ne? Also gerade meine Anfangszeit, Olaf, ich glaube, du hattest gesagt, dass ich hier rankam und mich eingelassen habe, aber ich wurde total viel auch eingeladen. Ne? Also sie ist irgendwie vielleicht auch speziell. Und ich lasse das einfach mal so stehen. Wir nehmen das mal als Herausforderung auch von Petrus zu sagen, hey, lass uns gastfreundlich sein. Weil Petrus sieht dadurch eine totale Stärkung der Gemeinschaft, etwas total Positives. Gastfreundlichkeit drückt Solidarität aus, Anteilnahme und Fürsorge und ein offenes Haus, ein Platz am Tisch, das verfestigt einfach so diese Verbundenheit und zeigt auch Offenheit nach außen. Und sie macht standhafter gegen Bedrängung. Und das Erwähnen des Murrens hier zeigt uns, dass Liebestaten und diese Gastfreundschaft ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen eine Last sein können. So viel zu tun und plötzlich taucht noch jemand auf, der irgendwie Hilfe braucht oder der dem eine Hilfe guttun würde, sei es ein Gespräch oder irgendwas, ein Platz zum Ausruhen oder sowas oder will noch übernachten oder so, weil er auf der Durchfahrt ist oder zieht nach Frankfurt und braucht Leute zum Einräumen des Lieferwagens. Das wäre so mein Fall. Aber der Text ermutigt uns auch hier, offen zu werden und motiviert zu werden und vielleicht unsere Motivation so neu auszurichten, das zu verschieben und auf unseren Nächsten auszurichten. Deswegen lasst uns besonders jetzt, wo diese Pandemie meiner Ansicht nach oder allem Anschein nach größtenteils vorbei ist, wo so viel wieder möglich ist, einfach Bereitschaft haben zu lieben, auch wenn es anstrengend ist, sich darüber zu freuen und nicht zu murren, Gemeinschaft zu pflegen, zu essen, zu singen, zu wandern, Leben und Freuden zu teilen, ja, und dafür auch so richtig die Bereitschaft zu zeigen. Das ist eigentlich so das Spannende an diesem Murren, ist, dass man Gutes tun kann, aber mit so einem, so was Belastendes. Aber wenn man wirklich freiwillig sich hinstellt und sagt, ey, ich will das jetzt machen, ich will jetzt gastfreundschaftlich sein, dann hat das eine ganz andere Dynamik, hat das eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Energie. Ein anderer Ausdruck der Liebe sehen wir in den Versen 10 und 11, wo steht, wie jeder eine Gabe empfangen hat, dient einander damit, als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so als Rede Gottes, wenn jemand diene, so aus der Kraft, welche Gott zur Verfügung stellt, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Ehre und die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Liebe drückt sich auch im Dienst am Nächsten aus. Petrus zeigt hier auf, wie Einzelne eine Gemeinschaft formen können. Aber das sind so Beispiele. Es gibt so viel, was man eigentlich geben kann, was man mitgeben kann. Und später im Brief benutzt Paulus auch das Bild von so lebendigen Steinen, die gemeinsam ein geistliches Haus formen. Das begeistert mich irgendwie an Gemeinde, dass es so viele verschiedene, unterschiedliche Menschen gibt, die gemeinsam irgendwas Neues bilden. Etwas Gutes, etwas, das funktioniert und einen Zweck erfüllt und zusammenhält. Und aus dieser Formulierung geht hervor, dass Petrus einfach davon ausgeht, dass jeder in der Gemeinde eine Gabe oder eine Fähigkeit, die ihm gegeben ist und die er einbringen kann. So will ich nochmal Mut machen, so als euer Jugendpastor noch, dass man den Jugendlichen, den Kindern, den jungen Erwachsenen einfach ultra viel zutraut, ihnen extrem viel Raum gibt, dass sie auch mal Fehler machen können, aber sich willkommen fühlen, um in der Gemeinde mitzuwirken. Es war so ein cooles Erlebnis. Ich glaube, es waren vor 3 Wochen, als der Simon hier vorne war und Moderation gemacht hat. Und ich dachte, ey, so cool, ey. Und danach kamen direkt ein paar Leute auf ihn zu und haben gesagt, ey, Simon, das hast du super gemacht. Und ich war so, ja. Und ich fand es einfach mega. Lass uns mehr davon machen. Lass uns die Jungen noch mehr im Blick haben. Das war einer der Gründe, warum ich auch Jugendpastor geworden bin. Weil in meiner Gemeinde mir ganz klar gespiegelt wurde, hey, du kannst unglaublich gut mit Kindern umgehen, du kannst unglaublich gut mit Jugendlichen Spaß haben. Und so habe ich diesen Blick auf den Jugendpastorendienst immer wieder im Auge gehabt. Gemeinsam statt mühsam, das ist auch zweideutig gewählt. Es ist die gegenseitige Ergänzung, die unsere alleinige Schwäche vielleicht kompensiert. Und der Dienst aneinander, der unsere Mühen und Lasten teilt und gleichzeitig unsere Verbundenheit und unsere Gemeinschaft stärkt. Aber es passiert eben auch gemeinsam mit Gott. Gott ist es, der uns mit seiner Liebe inspiriert. Gott ist es, der uns die Kraft zur Liebestat und zum Liebesdienst gibt. Und Gott ist es, der uns die Gaben gibt, die wir dann weitergeben können. Gott ermutigt, tröstet und stärkt uns durch christliche Gemeinschaft. Gott zeigt uns gerade in der Gemeinde seine Solidarität, Treue und Liebe zu uns. Und es ist immer wieder mein Erlebnis, dass wir in Gemeinde Christus verkörpert erleben dürfen. Dass Christus sich durch andere Menschen uns zeigt. Deshalb einer für alle und alle für einen. Ich finde es sehr passend, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich in meiner letzten Predigt hier über Gemeinschaft predigen darf. Dafür gibt es ein paar Gründe. Ich glaube, dass das eine unfassbare Stärke dieser Gemeinde ist und dass es eine Sache ist, die die gesamte Gemeinde auch zumindest im großen Teil durch diese Pandemie geführt hat und erhalten hat. Und ich durfte auch diese Gemeinschaft erleben. Ich wurde hier aufgenommen, ich wurde hier willkommen geheißen, ich durfte intensive Gemeinschaft mit unglaublich vielen haben. Und ich möchte an der Stelle auch einfach Danke sagen. Es tut mir auch total weh, es tut mir sehr weh, gehen zu müssen, zu wissen, dass Beziehungen auf der Art und Weise, wie wir es bisher gelebt haben, einfach nicht weitergehen. Aber ich bin dankbar trotzdem für die Zeit. Ich möchte mich auch bedanken bei der Leitung, sowohl vom Gemeinde und von der Gemeinde und vom EC. Ich bin unglaublich dankbar, dass ihr mir so viel vertraut habt. Das war mein Erlebnis, dass ich ja unglaublich viele Freiheiten hatte. Also man hat mir eigentlich selten gesagt, dass ich in eine bestimmte Richtung gehen soll, sondern man hat mir gesagt, hey, das darfst du entscheiden. Und wir bleiben im Gespräch. Und ich habe sicherlich auch einige Fehler gemacht, aber da wart ihr stets geduldig mit mir und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und auch an alle Mitarbeiter von Kindergottesdienst, Teenkreis, Jungschar oder Kids Gang und Jugendkreis bin ich unglaublich dankbar und habe immer wieder einfach ein Lächeln im Gesicht, wenn ich über die Zusammenarbeit denke und wenn ich über die Dinge denke, was man zusammen irgendwie aufbauen konnte. Danke auch dafür. Und generell an die ganze gesamte Gemeinde, dass ich so herzlich aufgenommen wurde und jetzt auch so schön verabschiedet und segnet werde. Deswegen sage ich nochmal Danke. Und ich würde gerne zum Schluss noch beten. Großer Vater, ich danke dir für diese Gemeinde und ich danke dir für deinen liebenden Blick, den du auf sie hast, auf uns alle hast. Ich danke dir für deinen Segen, den du uns immer wieder schenken möchtest. Ich danke dir, dass du da bist, dass du Teil unserer Gemeinschaft bist und dass wir in Gemeinschaft deine Liebe erleben können. Vater, und ich danke dir, dass wir auch Gemeinschaft haben, wenn sich jetzt die Wege trennen, wenn wir andere Wege gehen, wenn wir nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen und nicht mehr in der gleichen Gemeinde sind. Ich danke dir, dass wir immer in dir verbunden sind, Vater. Und ich bete trotzdem, dass diese Verbundenheit sich auch einfach in der Realität zeigt und dass in der Zukunft unsere Wege wieder zusammenführen. Bitte segne diese Gemeinde und segne die Gemeinschaft und die Zukunftsprozesse, die anstehen. Ich bete in Jesu Namen. Amen.